Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir hören heute Gottes lebendiges Wort aus Titus Kapitel 3, die Verse 3 bis 8. Titus Kapitel 3, ab Vers 3. Denn auch wir waren einst unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, dienten mannigfachen Lüsten und Vergnügungen, lebten in Bosheit und Neid, verhasst und einander hassend. Als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters, erschien, da hat er uns, nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit, errettet durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes, den er reichlich über uns ausgegossen hat durch Jesus Christus, unseren Retter. Damit wir durch seine Gnade gerechtfertigt, der Hoffnung gemäß Erben des ewigen Lebens würden. Glaubwürdig ist das Wort. Und ich will, dass du dies mit allem Nachdruck bekräftigst, damit die, welche an Gott gläubig wurden, darauf bedacht sind, eifrig gute Werke zu tun. Dies ist gut und nützlich für die Menschen. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, es ist schon dunkel, als er sein Haus verlässt. Er selbst gehört zu den angesehensten Menschen in seiner Gesellschaft. Die Heiligen Schriften kennt er in- und auswendig. Jeder schaut zu ihm auf. Er hat alles gesehen und er hat alles gelesen. Zumindest fast alles. Denn dieser andere Mann, von dem neuerdings alle reden, der ist wirklich außergewöhnlich. Der ist nie da gewesen. Der ist auch für ihn neu. Dieser andere, der hat nie studiert. Der hat auch nie eine Professur gehabt. Er stammt auch noch aus irgendeinem Kuhdorf ganz am Ende des Landes. Und doch steckt dieser Mann in seinen Gesprächen, in seinen Debatten alle anderen Gelehrten locker in die Tasche. Und dann soll er sogar noch Wasser zu Wein gemacht haben und noch eine ganze Menge anderer Dinge, von denen man noch nie gehört hat. Deswegen plant er einen Besuch. Im Schutz der Dunkelheit geht er zu dem Haus, wo sich dieser Außergewöhnliche aufhält. Tatsächlich wird er hereingelassen und zwischen den beiden, dem Gelehrten und dem Emporkömmling, entwickelt sich ein Gespräch. Und der Gelehrte ist gespannt, was wird dabei herauskommen? Und so fängt er erstmal an, seinem Gegenüber zu schmeicheln. Er sagt ihm: Wir wissen, du kommst von Gott. Ja, du tust Dinge, du redest wie einer, der von Gott kommen muss. Also freundlicher Einstieg. Würde ihm sein Gegenüber jetzt vielleicht auch so ein bisschen schmeicheln, das hofft er. So nach dem Motto: Danke für die Blumen, schön, dass wir uns endlich mal treffen und unterhalten. So im Gespräch von Supertheologen zu Supertheologen: Ich habe schon sehr viel Gutes von dir gehört. Irgend so etwas erhofft er sich. So was will er hören, aber was er stattdessen bekommt, lässt ihn erstmal sprachlos dasitzen. Denn sein Gegenüber sagt einfach zu ihm: Wenn jemand nicht ein zweites Mal, also von Neuem geboren wird, kann er nicht Teil von Gottes Königreich sein. Moment mal. Will er mir gerade sagen, dass ich nicht Teil von Gottes Königreich bin? Ich, der Gelehrte überhaupt? Wenn jemand Teil von Gottes Königreich ist, dann doch ich. Ich kenne die ganze Bibel auswendig. Ich weiß alles über Theologie. Ich weiß alles über Gott. Und außerdem, was redet der da von einer zweiten Geburt? Niemand kann ein zweites Mal geboren werden. Das ist doch komplett lächerlich. Die meisten von euch wissen vermutlich, um welche Geschichte es geht. Der Gelehrte heißt Nikodemus, einer der führenden Theologen in Israel zur Zeit von Jesus. Und sein Gegenüber ist niemand anders als Jesus selbst. Und was Jesus ihm in diesem Gespräch, wovon wir übrigens in Johannes 3 lesen, mitten ins Gesicht sagt, ist: Nikodemus, du brauchst neues Leben. Wenn du nicht neu geboren bist, dann gehörst du nicht zu den Kindern Gottes. Dann bist du nicht Teil seines Königreichs. Egal wie fromm du dich verhältst, egal wie viel du weißt. Und es klingt erstmal verwirrend. Nicht nur für Nikodemus, sondern auch für uns. Aber glücklicherweise haben wir den Rest des Neuen Testaments und so bekommen wir ein vollständiges Bild über dieses neue Leben, über diese neue Geburt, über diese Wiedergeburt, von der Jesus in diesem Gespräch gesprochen hat. Diese neue Geburt, die jeder Mensch braucht. Und wir erfahren, jeder Christ hat dieses neue Leben. Beziehungsweise jeder, der dieses neue Leben hat, ist Christ. Und damit wir nicht so ahnungslos sind wie Nikodemus, wollen wir uns heute damit beschäftigen, was es mit diesem neuen Leben auf sich hat. Denn genau über dieses neue Leben spricht Paulus und erklärt es in dem Abschnitt, den wir uns heute anschauen. Der Kern ist Vers 5. Dort lesen wir, da hat er, also Gott, uns, nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit errettet. Und zwar durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes. Ihr merkt, hier taucht das Wort Wiedergeburt auf, ganz im Zentrum dieses Abschnitts. Und es bestimmt den gesamten Abschnitt. Als Christen hat Gott uns gerettet, indem er uns wiedergeboren hat, indem er uns neues Leben geschenkt hat. Und wir wollen uns heute dieses neue Leben anhand von diesen Versen aus Gottes Wort anschauen, unter dem Thema Dein neues Leben als Christ. Und wir wollen uns vier Dinge über dieses neue Leben anschauen. Erstens, es ist anders, Vers 3. Zweitens, es ist geschenkt, die Verse 4 bis 7a. Drittens, es ist ewig, Vers 7b. Und viertens, es ist nützlich, Vers 8. Dein neues Leben als Christ ist anders, ist geschenkt, ist ewig und ist nützlich. Dieser Abschnitt startet erstmal gar nicht mit dem neuen Leben, sondern ganz anders, Vers 3. Denn auch wir waren einst unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, dienten mannigfachen Lüsten und Vergnügungen, lebten in Bosheit und Neid, verhasst und einander hassend. Der Steckbrief, den wir hier haben, den Menschen, den der beschreibt, den will niemand als Nachbarn haben, oder? Und diese Charakterisierung würde niemand von uns in seinen eigenen Lebenslauf schreiben, in die eigene Bewerbung schreiben. Und wenn jemand anders diese Beschreibung über euch verbreiten würde, dann würdet ihr euch vermutlich ziemlich verleumdet vorkommen und sauer sein auf die andere Person. Wie kannst du sowas über mich sagen? Das Krasse ist, es ist eine Beschreibung von dir. Paulus schreibt in Vers 3, denn auch wir. Es ist eine Beschreibung von dir und von jedem anderen Menschen auf der ganzen Welt. Also von dem rechts und links heute Morgen neben dir und von dir selbst und von allen deinen Nachbarn. Das alles entscheidende Wort kommt danach. Hier heißt es, denn wir alle waren. Ja, alle Menschen sind so, als Christen waren wir so. Und was ist der Grund? Ganz einfach, alle Menschen ohne Jesus leben ihr altes Leben. Du hast neues Leben von Gott bekommen. Und dieses neue Leben ist anders als dein altes Leben. Mein erster Punkt, dein neues Leben als Christ ist anders. Paulus schreibt, denn wir alle waren. Und dann kommt eine Liste, wie wir eben waren. Vers 3. Unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, dienten vielen Lüsten und Vergnügungen, lebten in Bosheit und Neid, verhasst und einander hassend. Ja, manche Begriffe zeigen, wie wir gelebt haben ohne Gott. Unverständig. Ja, wir hatten keine Sicht auf diese Welt, die irgendwie von Gott geprägt war. Ungehorsam. Wir haben Gottes Gebote einfach ignoriert. Wir gingen in die Irre. Ja, unser Leben ging in die vollständig falsche Richtung. Statt dass wir hin zu Gott gelaufen sind, sind wir vor ihm weggelaufen. Die weiteren Dinge richten sich dann eher auf unsere Beziehungen hier auf der Erde, unser Verhalten hier auf der Erde. Wir dienten vielen Lüsten und Vergnügungen. Ja, die Kritik hier ist nicht, dass wir als Christen nichts mehr zum Spaß machen dürfen oder dass wir als Christen aufgehört haben zu lachen, sondern es geht darum, dass hier nicht jemand beschrieben wird, der genießt, sondern jemand, der von Spaß, von Genuss, von Partymachen beherrscht wird. Ja, der diesen ganzen Dingen dient. Der König des eigenen Lebens ist das, wozu man gerade Lust hat. Das treibt einen an, da kommt man auch nicht raus. Die schönen Dinge dieses Lebens dienen nicht uns, sondern wir waren Sklaven dieser Dinge. Sie hielten uns unter Kontrolle. Wir lebten in Bosheit und Neid, verhasst und einander hassend. Ja, wir haben uns so sehr um uns selbst gedreht, dass wir mit unseren Mitmenschen keine gesunden Beziehungen haben konnten, beziehungsweise die Beziehungen kaputt gegangen sind. Kurz zusammengefasst, was habe ich getan? Ich habe Gott ignoriert, mich selbst zu meinem Gott gemacht und vor lauter Ich-Zentriertheit gingen all meine Beziehungen krachen. Es ist der Zustand, von dem Paulus sagt, so waren wir. An anderer Stelle nennt Paulus das den geistlichen Tod. Ja, du bist zwar nicht körperlich tot, du siehst sogar ziemlich lebendig aus, aber geistlich im Blick auf Gott, im Blick auf die Bestimmung, wofür Gott dich geschaffen hat, da bist du tot. Und deswegen braucht jeder Mensch nicht einfach eine Lebensverbesserung von Gott. Ja, viele Religionen funktionieren ja so, dass unser nicht so ganz so gutes Leben durch Religion verbessert wird. Aber das brauchst du nicht. Du brauchst neues Leben, damit du geistlich lebst. Jesus ist nicht in erster Linie gekommen, um aus schlechten Menschen bessere Menschen zu machen. Er ist auch nicht in erster Linie gekommen, um aus unglücklichen Menschen glückliche Menschen zu machen. Er ist gekommen in erster Linie, um aus toten Menschen lebendige Menschen zu machen. Er denkt an das, was wir eben gelesen haben von den Knochen bei Hesekiel. Ja, diese Knochen sind ein Bild für deinen geistlichen Zustand ohne Gott. Was du brauchst, ist Leben von oben, wie diese Knochen. Wir waren geistlich tote Feinde Gottes und Sklaven dieser Welt. Das war unser Zustand als Christen. Das war unsere Identität. Aber unser neues Leben, was wir jetzt haben, das ist anders. Es ist radikal nicht mehr so, wie in Vers 3 beschrieben. Woran siehst du also, dass du neues Leben hast? Es ist radikal anders als dein altes Leben. Als Christ warst du so, jetzt bist du nicht mehr so, sagt Gottes Wort. Ich ahne jetzt aber, dass eine Frage in deinem Kopf aufgekommen ist. Vielleicht sogar zwei Fragen. Frage Nummer 1. Du gehörst zu denen, die in einer christlichen Familie aufgewachsen sind. Und du sagst dir, ich kann mich an keinen Tag erinnern, wo ich nicht an Gott geglaubt habe. Ich kann mich auch nicht wirklich daran erinnern, mal so gelebt zu haben, wie in Vers 3 beschrieben. Wie ist das dann bei mir? War ich jemals so? Also nicht, dass ich mich wirklich erinnern kann. Frage Nummer 2. Ehrlich gesagt, wenn ich das hier lese, ich war so. Das stimmt oft nicht, denn ziemlich oft bin ich so. Paulus beschreibt hier nicht so sehr, wie mein Leben war, sondern wie es leider immer wieder ist. Zwei Fragen. Und wisst ihr, was das Gute ist? Die Antwort auf beide Fragen ist im Kern dieselbe. Ja, erste Frage, ich bin zumindest in meiner Erfahrung ein Leben lang Kind Gottes. Ich war doch nie wirklich so. Was ist dann mit meinem alten Leben? Antwort, selbst wenn du zeitlich gesehen nie so warst oder dich daran zumindest nicht erinnern kannst, dein altes Leben, das was hier beschrieben ist, gibt es dennoch. Und jetzt kommt der Punkt, denn obwohl wir Christen neues Leben haben, das Alte ist immer noch da, bis Jesus einmal wiederkommt. Das heißt, jeden Tag, wenn du aufstehst, klopft das alte Leben bei dir an die Tür. Es ist noch da und es versucht dich wieder ins alte Leben zurückzuziehen. Wie Luther mal so schön gesagt hat, ein altes Leben ist ertränkt durch Jesus. Das Problem ist nur, der Sack kann schwimmen. Und er kann nicht nur schwimmen, er versucht auch dein neues Leben seinerseits zu ertränken. Und dann geht der innere Kampf los zwischen deinem alten Leben und deinem neuen Leben. Ja, das ist das, was wir Anfechtung nennen. Wenn ihr geistlich kämpft, wenn die Stimme in eurem Kopf sagt, warum das alles und euch versucht zurückzuziehen, das alte Leben, das ist ganz normal. Und das ist auch der Grund, warum wir oft so leben, als hätten wir noch unser altes Leben, obwohl wir eigentlich das neue Leben haben. ist dann immer der Moment, wenn das alte Leben, das neue Leben in die Tasche steckt. Das heißt, du kennst dein altes Leben sehr, sehr gut. Selbst wenn du dich in deinem Leben an keinen Tag ohne Jesus erinnern kannst. Und deswegen fühlt sich dein neues Leben oft auch gar nicht so neu an. Denn das alte Leben ist eben da und es versucht jeden Tag dein neues Leben zu ertränken. Und damit sind wir auch schon bei der zweiten Frage. Warum leben wir trotz unseres neuen Lebens so oft so, wie wir gelebt haben, als wir nur das alte Leben haben? Antwort: Weil das alte noch da ist und versucht, das neue zu ertränken. Aber jetzt kommt die nächste Frage. Ja, wenn das so ist, das neue Leben, das alte Leben, warum schreibt Paulus dann so radikal hier, wir waren einst? Ja, also früher so, Vers 3. Könnte er nicht besser schreiben, wir waren früher so und jetzt sind wir immer noch ein bisschen so, es ist eben da der Kampf zwischen dem Alten und dem Neuen, da sind wir jetzt drin. Warum schreibt er es nicht so? Warum schreibt er so scheinbar radikal, früher so und jetzt so? Und die Antwort ist, das ist ganz wichtig, dein altes und dein neues Leben stehen nicht auf derselben Stufe. Dein altes Leben ist zwar noch da, aber es ist nicht deine Identität. Es bestimmt nicht, wer du bist. Deine Identität ist ausschließlich dein neues Leben als Kind Gottes. Ausschließlich. Nur. Ich sage es nochmal andersrum, weil es so wichtig ist. Dein altes Leben ist zwar noch da, aber es ist nicht mehr deine Identität. Nicht mehr, wer du bist. Ja, leider handeln wir oft wie in unserem alten Leben. Aber das ändert nichts daran, dass deine Identität, also die Frage, wer du bist, lautet: Ich habe ein neues Leben. Ich bin ein neuer Mensch. Ich gehöre jetzt nicht mehr zu diesem Weltlauf, sondern ich gehöre jetzt zu Christus. Ich gebe euch mal ein Beispiel, um euch das ein bisschen zu verdeutlichen. Nehmen wir an, ich wandere aus. Und zwar, weil ich es ganz besonders exotisch haben möchte, ich wandere in die Mongolei aus. Nach ein paar Jahren dort werde ich Staatsbürger und gebe dann meine deutsche Staatsbürgerschaft ab. Ich kann die Sprache auch schon ganz gut sprechen, dann immer wieder verfalle ich zwar mal ins Deutsche, aber grundlegend kann ich das ganz gut sprechen. Ich habe mich der Kultur angepasst. Immer wieder merke ich auch, naja, hier und da bin ich leider immer noch die deutschen Dinge gewöhnt. In mir drin ist da so eine Spannung zwischen Deutscher und Mongole. Aber von meinem Pass her, von meiner Identität her, bin ich jetzt ausschließlich Mongole. Ja, früher war ich Deutscher. Aber jetzt nicht mehr. Jetzt bin ich Mongole, obwohl ich von Zeit zu Zeit immer wieder in mein altes Deutschsein zurückfalle. Keine Angst, ich habe nicht vor, in die Mongolei auszuwandern. Aber ich hoffe, dadurch wird ein bisschen deutlich, was geistlich gesehen Realität in unserem Leben ist. Dein neues Leben ist anders, weil du tatsächlich und wirklich eine neue Identität bekommen hast. Du bist nicht mehr Kind des Teufels, nicht mehr Kind dieser Welt, nicht mehr dein altes Leben bestimmt dich, sondern jetzt hast du neues Leben als Kind Gottes. Die Frage ist, wie bekommt man dieses neue Leben, dieses andere Leben, diese neue Identität? Und das sagt uns Paulus in den Versen 4 bis 7. Im Griechischen sind diese vier Verse ein einziger Satz. Und der Hauptpunkt dieser Verse, beziehungsweise dieses einen Satzes ist, dieses neue Leben ist von Anfang bis Ende, von A bis Z, ein Geschenk Gottes an dich. Das ist mein zweiter Punkt. Dein neues Leben als Christ ist geschenkt. Ich lese nochmal ab Vers 4. Als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters, erschien, da hat er uns, nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit errettet durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes, den er reichlich über uns ausgegossen hat, durch Jesus Christus, unseren Retter, damit wir durch seine Gnade gerechtfertigt der Hoffnung gemäß erben des ewigen Lebens würden. In diesen vier Versen, oder in diesem einen Satz, da steckt so viel drin, dass man eigentlich bei jedem Wort Pause machen müsste. Das Problem ist dann würde diese Predigt gar nicht mehr fertig werden. Und deswegen machen wir es so, dass ich aus diesen vier Versen heute nicht jedes Detail erklären werde. Sondern ich spanne den großen Bogen von Vers 3 bis Vers 8 unter dem Thema Dein neues Leben. Und nächsten Sonntag werden wir uns dann diesen Kern des Abschnitts, die Verse 4 bis 7, noch einmal im Detail anschauen. Heute also eher Vogelflug von oben, nächste Woche dann Mikroskop. Und wenn wir jetzt heute etwas schneller durch diese Verse durchgehen, dann wird vor allem eine Sache deutlich. Dein neues Leben ist nicht dein Verdienst, ist nicht dein Werk, ist nicht dein Ding. Sondern es ist ein Geschenk Gottes an dich. Dieses Geschenk bekommst du erstens nicht wegen irgendwas in dir, zweitens bekommst du es nicht durch deinen Einsatz und drittens noch nicht mal mit deiner Mithilfe. Erstens, du bekommst es nicht wegen irgendwas in dir. Ja, wie die meisten von euch wissen, vor einigen Jahren habe ich beschlossen, das Herz einer Frau zu erobern, die mittlerweile auch meine Frau ist. Und das hatte verschiedene Gründe, warum ich mich dazu entschieden habe. Und der wichtigste Grund war, ich fand sie einfach gut. Ich habe mich gern mit ihr unterhalten, ich fand sie hübsch, total nett und so weiter. Das heißt, der Grund, warum ich mich für sie entschieden habe, der lag zumindest zu einem großen Teil in ihr. Wenn Gott dich und mich mit seinem neuen Leben beschenkt, dann liegt der Grund nicht, und zwar zu 0% in dir. Gott kennt dich durch und durch. Ja, er kennt deine Gedanken, dein Herz, deinen Hass, deine Unzufriedenheit. All das kennt er aus dem FF. Es gibt in dir nichts Liebenswertes aus Gottes Sicht. Ja, ich stolper manchmal über so christliche Postkarten und die suggerieren dann sowas wie, du bist so liebenswert, so toll, so einmalig. Gott kann gar nicht anders, als dich zu lieben. Ja, Gott liebt dich unendlich, aber nicht wegen irgendetwas in dir. Ja, wir können mal reinschauen in diese Verse. Die Gründe, die genannt werden, dass Gott dir neues Leben schenkt. Vers 4. Die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes. Vers 5. Seine Barmherzigkeit. Vers 7. Seine Gnade. Der Grund dafür, dass Gott dich mit neuem Leben beschenkt, ist in seinem, nicht in deinem Charakter begründet. Es ist seine Freundlichkeit, seine Menschenliebe, seine Barmherzigkeit, seine Gnade, die ihn dazu gebracht hat, sich seinen eigenen Sohn vom Herzen zu reißen, um durch seinen Tod und seine Auferstehung dich zu retten, dir neues Leben zu schenken. Du bist nicht der Mittelpunkt des Universums, das ist Gott. Aber dieser Gott ist so voller Liebe, dass er dir neues Leben schenkt, obwohl du alles bist, nur nicht liebenswert. Wie du warst, als Gott dir neues Leben geschenkt hat, das haben wir gerade in Vers 3 gelesen. Unverständlich, ungehorsam, hasserfüllt und was auch immer. Weißt du, das ist das Evangelium. Du bist nicht der Grund, aber du bist auch nicht der, der handelt. Wer errettet dich? Zu 100% Gott. Und zu 0% du. Dreimal lesen wir hier in diesem Abschnitt vom Retter oder errettet. Und dreimal bezieht sich dieses Wort nicht auf dich, sondern auf Gott. In Vers 4 bezieht es sich auf Gott, den Vater. Der wird dort als unser Retter bezeichnet. In Vers 5 lesen wir, dass wir errettet sind durch das Wirken des Heiligen Geistes. Und in Vers 6 lesen wir von Jesus Christus als unserem Retter. Merkt ihr das? Dreimal Rettung, dreimal Gott, jede Person der Dreieinigkeit einmal. Der Vater, der Heilige Geist und der Sohn. Sie alle sind beteiligt, ja? Der Vater plant deine Rettung, der Sohn lässt dich gerecht vor Gott stehen durch seinen Tod und seine Auferstehung und der Heilige Geist lässt das in deinem Leben Realität werden, indem er dir neues Leben schenkt und dich erneuert. Ja, alle drei Personen des einen wahren Gottes retten dich, beschenken dich mit neuem Leben. Sie alle kommen vor, sie alle sind beteiligt. Nur du kommst nicht vor. Beziehungsweise irgendwo kommst du schon vor, aber du bist der, der empfängt, der beschenkt wird. Du bist nicht der Grund und es ist nicht dein Einsatz, der dafür sorgt, dass du gerettet wirst. Und das Dritte, was wir bei dem Geschenk sehen, du bist nicht mal beteiligt. Man könnte ja immer noch fragen, trage ich nicht wenigstens ein bisschen dazu bei? Und die Antwort lesen wir in Vers 5. Dort schreibt Paulus, da hat er Gott uns errettet. Und jetzt, damit keine Missverständnisse aufkommen, nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten. Jetzt noch deutlicher, Gott ist dein Retter, nicht du. Dein neues Leben ist ein völlig unverdientes Geschenk des dreieinen Gottes an dich. Was es bei dieser Rettungsaktion dann mit diesen Begriffen zu tun hat, die hier auftauchen? Wiedergeburt, Erneuerung, Rechtfertigung. Das sind die Begriffe, mit denen Paulus dann dieses Errettungswerk des dreieinigen Gottes beschreibt. Das wollen wir uns dann nächste Woche anschauen. Jetzt gehen wir zum Ende dieser Verse 4 bis 7. In diesen Versen hatte Paulus so dicht und komprimiert beschrieben, wie Gott uns rettet. Aber am Ende erklärt er uns, was hinten bei rauskommt. Was steht am Ende dieses großartigen Geschenks, wenn wir sterben und danach, Vers 7, damit wir durch seine Gnade gerechtfertigt, der Hoffnung gemäß Erben des ewigen Lebens würden. Mein dritter Punkt, dein neues Leben als Christ ist ewig. Weißt du, dein neues Leben, was du hast, ist nicht nur neu, sondern es dauert für immer. Es wird nie alt. Dein altes Leben, was ja immer noch da ist, das macht dir dein Leben hier auf dieser Erde oft ziemlich schwer und kompliziert. Aber dieses alte Leben stirbt, ganz sicher. An dem Tag, an dem du deine Augen zumachst, ist dein altes Leben verschwunden. Dein neues Leben bleibt. Es überlebt deinen Tod. Es wird dann völlig sinnlos sein. Es bekommt einen neuen, perfekten Körper. Es wird nie alt, sondern bleibt immer jung. Es endet nie, sondern ist einfach für immer da. Und es kann endlich das tun, wozu du geschaffen bist, von ganzem Herzen. Von ganzem Herzen, mit allem, was du bist, für deinen Schöpfer und Erretter zu leben. Das ist deine Zukunft. Und diese Zukunft ist ganz sicher. Aber wie wir es heute schon immer wieder hatten, sie ist auch noch nicht da. Wir haben anfangs über die Spannung gesprochen zwischen dem alten Leben und dem neuen Leben. Deine Identität ist neu, aber das Alte ist noch da als dein Feind. Und diese Spannung, die in dir da ist, die wird verstärkt dadurch, dass wir als Christen wissen, irgendwann wird alles gut, ja? Es ist ganz sicher, dass es so kommt, aber wir erleben es jetzt noch nicht. Ja, wenn du zum Beispiel an deine letzte Woche denkst, auf der Arbeit, in deiner Familie, wie viel Herrlichkeit war da? Wie viel Sorglosigkeit war da? Wie viel ungetrübte Freude hast du erlebt? Vermutlich wenig davon. Vielleicht sogar gar nichts. Das ist oft die Realität, bevor Jesus wiederkommt. Die Bibel ist da sehr realistisch. Sie redet das auch nicht schön. Sie schreibt nicht, dass wir das ewige Leben mit all dem, was dazugehört, schon haben. Sondern was schreibt Paulus hier in Vers 7? Damit wir durch seine Gnade gerechtfertigt, der Hoffnung gemäß Erben des ewigen Lebens würden. Ja, Hoffnung und Erben, das sind die beiden Worte hier, die entscheidend sind. Hoffnung bedeutet in der Bibel, es liegt etwas in der Zukunft, es ist ganz sicher, dass es so kommt, aber wir erleben es noch nicht. Wir warten darauf, wir sehen uns danach. Und das Bild des Erbes bedeutet dasselbe. Ja, nehmen wir an, da ist eine junge Frau, zum Beispiel hier in Deutschland, die ist alleinstehend, ihr Vater ist gestorben, die Mutter hat nicht viel. Die junge Frau studiert jetzt und hält sich irgendwie mit Studentenjobs über Wasser. Die Mutter kann ihr nicht viel dazugeben. Aber väterlicherseits hat sie einen reichen Onkel in Kanada. Und er ist Multimilliardär. Und sie ist seine einzige Erbin. Ja, sie sieht ihn nicht. Sie hat von ihm bisher auch nur kleinere Geldbeträge bekommen. Aber sie weiß ganz genau, eines Tages, wenn ihr Onkel stirbt, dann wird sie unfassbar reich sein. Und das ist das Bild, was die Bibel verwendet, wenn sie von Hoffnung und von Erbe spricht. Wir haben das neue Leben schon, aber wir erleben seine Vorzüge, die schönen Seiten davon, bisher nur in Ansätzen. Eben weil das alte Leben immer noch da ist. Und weil unsere Körper eben langsam sterben. Und weil wir immer noch in einer gefallenen Welt leben. Klingt vielleicht in deinen Ohren ziemlich desillusionierend. Für zum Beispiel die nächste Woche. Aber das soll es gar nicht. Denn in all dem, was oft so negativ ist, hast du eine neue Identität. Du hast inmitten der Vergänglichkeit und Sündhaftigkeit dieser Welt bereits neues Leben. Und dieses Leben, das soll jetzt schon in deinen Beziehungen sichtbar werden. Vers 8. Glaubwürdig ist das Wort. Und ich will, dass du dies mit allem Nachdruck bekräftigst, damit die, welche an Gott gläubig wurden, darauf bedacht sind, eifrig gute Werke zu tun. Dies ist gut und nützlich für die Menschen. Vierter und letzter Punkt. Dein neues Leben als Christ ist nützlich. Dieses neue Leben ist nicht nur deine Identität, sondern diese Identität muss sich zeigen. Paulus legt da sehr starken Wert drauf. Schreibt am Anfang von Vers 8, glaubwürdig ist das Wort. Und zweitens schreibt er, ich will, dass du dies mit allem Nachdruck bekräftigst. Also Paulus schreibt an Titus, Titus, sage das der Gemeinde wirklich deutlich und wiederholt. Und es unterstreicht, wie wichtig die Botschaft vom neuen Leben ist. Es ist wahr, es gibt es wirklich und es muss weitergesagt werden. Es geht darum, dass wir uns immer wieder daran erinnern und erinnern lassen. Mir ist durch Jesus neues Leben geschenkt worden. Ich habe neues Leben. Und das muss in meinem Leben auch zum Ausdruck kommen. Stell dir vor, du hast einen richtig guten Freund und der kommt eines Tages zu dir und er erzählt dir, du weißt ja, mir ging es einfach nicht gut die letzten Wochen. Ja, ich hatte überall Schmerzen. Mir ging es wirklich nicht gut. Aber jetzt habe ich diese Ernährungskur gemacht und ich fühle mich einfach so viel besser. Ich fühle mich jetzt wie neugeboren. Gemütlich würdest du ihn angucken und zu ihm sagen, es tut mir leid, dass es dir nicht gut geht, aber was auch immer diese Diät war, die du gemacht hast, ich glaube dir kein Wort. Du machst immer noch den gleichen schlechten Eindruck wie vorher. Und das ist genau der Punkt, den Paulus hier in Vers 8 macht. Du hast neues Leben und dieses Leben muss sichtbar sein. Die, die an Gott gläubig geworden sind, schreibt Paulus, also die, die neues Leben haben, sie sollen eifrig darauf bedacht sein, gute Werke zu tun. Gute Werke sind im christlichen Glauben immer eine kritische Geschichte. Denn einerseits macht die Bibel deutlich, dass unsere guten Werke nichts dazu beitragen, dass wir errettet werden. In keiner Weise verdienen wir uns das neue ewige Leben durch gute Werke. Paulus hatte das ja sehr deutlich gemacht. Wir sind nicht errettet worden um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, Vers 5. Du bist Gottes Kind einzig und allein aus Gnade, durch den Glauben an Jesus Christus. Aber gleichzeitig sind die guten Werke das Ziel, das notwendige Ziel und die notwendige Frucht deines Glaubens. Gott schenkt dir neues Leben. Warum? Damit du neu lebst. Dein altes Leben hat er in Vers 3 beschrieben. Unverständlich, ungehorsam, in die Irre gehend und so weiter. Dein neues Leben muss sichtbar werden durch gute Werke, Vers 8. Durch ein neues Leben ganz praktisch. Ja, früher warst du unverständlich. Jetzt sehnst du dich danach, Gott besser kennenzulernen. Früher warst du ungehorsam. Jetzt kämpfst du zumindest darum, nach Gottes Maßstäben zu leben. Früher haben dich deine Lüste beherrscht. Jetzt versuchst du, deine Lüste zu beherrschen. Früher hast du Menschen gehasst. Und jetzt ringst du zumindest darum, alle Menschen zu lieben, selbst die, die dir total unsympathisch sind. Und die Kraftquelle für all das bist nicht du selbst, sondern das ist der Heilige Geist. Paulus schreibt in Vers 6 von dem Heiligen Geist, dass wir ihn nicht nur ein bisschen, sondern dass wir ihn reichlich bekommen haben. Und trotzdem ist es deine Verantwortung. Ja, es ist ein Kampf häufig. Das alte Leben ist immer noch da. Und es versucht dich genau davon abzuhalten, was wir in Vers 8 lesen. Das ist das Ziel deines alten Lebens. Dass du nicht so lebst, wie in Vers 8 beschrieben. Es ist deine Verantwortung, darum zu kämpfen. Kurz gesagt, du hast neues Leben, Verse 3 bis 7. Lebe es aus. Vers 8. Was ist der Grund dafür, dass du dieses neue Leben ausleben sollst? Auf diese Frage gibt es viele Antworten in der Bibel. Paulus schreibt hier in Vers 8, dies ist gut und den Menschen nützlich. Ja, dein neues Leben soll nützlich sein für andere Menschen. Ja, natürlich sollen wir auch gute Werke tun wegen Gott. Aber hier liegt der Fokus auf den anderen Menschen, die davon profitieren, für die es nützlich ist, wenn du neu lebst. Martin Luther hat es einmal so gesagt, Gott braucht deine guten Werke nicht, dein Nächster braucht sie. Gott hat ja schon alles, was er braucht. Aber dein Ehepartner, deine Kinder, deine Eltern, deine Geschwister, deine Mitbewohner, deine Freunde, die brauchen dein neues Leben. Denen nützen deine guten Werke. Da war Nikodemus, der Top-Gelehrte, der damals bei Nacht zu Jesus kam. Und er dachte, sein Leben war schon ziemlich perfekt. Und vielleicht könnte Jesus sein Leben ja noch ein bisschen besser machen. Jesus sagt zu ihm, was du brauchst, ist kein besseres Leben, was du brauchst, ist ein neues Leben. Christsein bedeutet nicht, dass ich mein Leben irgendwie aufpoliere oder jetzt irgendwie ein bisschen religiöser bin als vorher, sondern dass ich neues Leben geschenkt bekomme. Nikodemus am Ende verstanden hat, was Jesus ihm gesagt hat, das weiß ich nicht genau. Aber alles, was wir in der Bibel später von ihm lesen, das deutet darauf hin. Dass die obersten Priester Jesus einmal ohne Anhörung und Prozess richten wollten, noch Monate vor seinem Tod, da war es Nikodemus, der ihn widersprach. Und als Jesus gestorben war, da war es Nikodemus, der den Josef dabei unterstützte, Jesus ins Grab zu legen. Und er spendete dabei eine extrem große und teure Menge an Duftstoffen. Es scheint so, als hätte Nikodemus das neue Leben gefunden. Aber wir wissen es nicht sicher. Aber weißt du, was das Gute ist? Du kannst es bei dir selbst sicher wissen. Wenn du an Jesus Christus glaubst, dann hast du neues Leben. Denn du glaubst, weil Gott dir neues Leben geschenkt hat. Aber vielleicht sitzt du heute Morgen hier und denkst dir, ich glaube noch nicht. Ich habe noch nicht dieses neue Leben. Und dann rufe ich dich dazu auf, dass du zu Gott kommst und ihn bittest, dass er dir dieses neue Leben schenkt. Er verspricht dir, dass er jedem, der ihn aufrichtig sucht, es gerne schenkt. Und wenn du das neue Leben gefunden hast, dann geh raus, morgen am Montag, und lebe dieses neue Leben. Gott braucht es nicht unbedingt. Aber die Menschen, die Gott in dein Leben gestellt hat, die brauchen es umso mehr. Amen.